Herzlich willkommen zur 7. Folge der 3. Staffel von Fast and Curious. Ich sende heute live aus München von der Wiesn. Also ich komme gerade daher und gehe dorthin auch nachher wieder und habe an dem ein oder anderen Glas genippt vielleicht. Und ich hoffe, dass ich das Gespräch gut durchhalte und dass ihr außer meiner etwas tieferen Stimme das sonst nicht so merkt. Also, los geht's!
Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über meine und Leas Bits and Pretzel Highlights. Im Deep Dive geht es um das Thema Boards. Was macht man da genau? Wie kommt man da rein? Und was sagt unser heutiger Gast, Ex-Sing-CEO Thomas Vollmüller, dazu? Bei Was habe ich gelernt, spreche ich über meine Erfahrungen bei der Jury-Sitzung des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises. Bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, was wir über Jobsharing und flexible Arbeitsmodelle denken. Und das letzte Wort habe heute ich.
Ketchup.
Also erstmal freue ich mich so sehr, dass wir uns sehen, Verena, und ich das endlich mal jemandem erzählen darf, was ich hier gerade alles so erlebe.
Dass du halb betrunken vorm Mikro sitzt oder was willst du mir erzählen?
Das auch, aber ich habe wirklich viel weniger getrunken, als ich sonst getan hätte, wenn ich keinen Podcast aufgenommen hätte.
Sehr gut, das hat eine disziplinierende Wirkung hier. Ja.
Genau, ich habe mich schon zurückgehalten. Ja, ich bin ja jetzt in München und habe hier so einen wilden Work-Wiesen-Mix und dazu wollte ich dir zwei Sachen erzählen. Und die erste war, ich habe gestern mein Reverse Mentoring gehabt. Also LinkedIn hatte doch aufgerufen, dass man Reverse Mentor werden kann und sich bewerben kann. Ich als Mentee und quasi von der Generation Z, also von der jungen Generation, lernen darf. Und da haben sich ganz viele beworben. Also wirklich hunderte Bewerbungen, das ist abgegangen wie Schmitz Katze auf LinkedIn. Und unter anderem einer, der heißt Maximilian Kschemien. Mhm. Und der hat da so sein erstes Reel gedreht, TikTok-Reel. Mhm. Und mit dem Satz bei der Bewerbung angefangen, wie ich die Amorelie-Gründerin als Mentee überzeugen konnte. Und dann diese Bewerbung runtergehauen. Geil. Das war so cool. Ich fand es damals schon total toll. Und dann hat ein Glück LinkedIn ihn auch ausgewählt. Und der war jetzt gestern da, Verena. Und ich war wirklich... Also ich habe quasi alle Hoffnung in diese Generation wieder zurück. Ich habe sie auch nie verloren, aber nee, bei mir wurde sie quasi nochmal wirklich unterstützt. Die können was. Das sind nicht nur diese arbeitsfaulen TikToker, was wir da irgendwie im Kopf haben. Oder wir, ja, viele im Kopf haben so, die wollen alle irgendwie vom Strand auf Bali TikToks drehen und damit viral gehen und nicht arbeiten. Nein, weißt du,
der war top
jetzt
vorbereitet,
Typ,
ja?
Total, der war top vorbereitet. Der hatte mit seiner Freundin Banana Bread gebacken, weil er dachte, hier die Berlin-Mitte-Hipster. Ja, die mögen das
recht
wahrscheinlich.
Recht hat er.
Der hat mir Fragen vorher geschickt. Er hat mir danach Hausaufgaben gegeben. Er hat gesagt, können wir uns danach nochmal treffen zum Follow-up in Berlin? Ich wüsste auch genau wann. Ich will zum FC Viktoria-Spiel mitgehen. Ja, der cool. Hört sich alle unsere Podcasts an. Der kennt den OMR-Podcast rauf und runter. Der hat wirklich was zu sagen. Der involviert sich. Also es war wirklich einfach toll. Das Gegenteil von den Bildern, die es da teilweise gibt. Ich glaube, diese Generation... Um jetzt ein bisschen vorwegzugreifen, ja, die wollen mehr den Planet retten, als wir das vielleicht im Kopf hatten.
Gott
sei
Dank.
Aber auch wir hatten damals genau, wir haben nicht in diesem Kontext gelebt, wo wir eine Krise nach der nächsten hatten und gemerkt haben, dass unser Planet Hilfe braucht. Ja. So, wir waren noch in einer anderen Phase, deswegen ein Glück. Ja, die sind, glaube ich, jetzt auch Vegetarier oder sogar Veganer, ja, also er und seine Freundin. So, ja, die wollen sich nicht mehr kaputt machen für den Job, sondern das ist eine stärkere Balance. Aber ich muss sagen, all die Sachen, da denke ich mir so, geil, 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 super, super. Also ich habe mich bei allen Sachen gefreut und gedacht, ein Glück, das ist doch toll. Ja, es ist vielleicht anstrengend für Arbeitgeber, weil wir umdenken müssen, weil wir flexibler werden müssen, weil wir mehr Diversität fördern müssen. Die sind total, auch die Männer sind so ganz natürlich frauenfördernd. Er sogar auch jemand, der das so ein bisschen auch mal anspricht. Also ich war richtig überzeugt und inspiriert nach diesem Gespräch.
Ach, wie cool. Dann lerne ich den ja auch bald kennen. Und dann, noch mal kurz gefragt, und dann bist du auf die Wiesn und hast da Halligalli gemacht, oder was?
Ja, da habe ich aber wirklich, also gerannt bin ich auf die Wiesn. Und dann habe ich Kati getroffen, sie so, ja, wir sind auf der Wilden Maus. Ich so, okay. Und dann bin ich wirklich so in dem Schnellzug des Lebens, wie du es immer nennst, auf die Wilde Maus, rauf, rein in diesen Waggon, sitze da in dieser Kurve drin und denke mir, okay, wow, jetzt erstmal ankommen, Erden, München, Wiesn, okay, ganz anderes Setting. Und war wirklich so, Gott, oh Gott, oh Gott. Und so fühle ich mich heute gefühlt auch, weil irgendwie ich dann natürlich da weggegangen bin. Und heute habe ich Table Captain gemacht. Mhm. Also du warst ja auf der Bits and Pretzels auf der Konferenz.
Genau.
Ich habe ja nur das Fun-Programm mitgemacht.
Ja, genau, das ist wieder eine schöne Arbeitsaufteilung. Du machst den Fun und ich arbeite mich da auf der Bühne ab. Nee, aber
wir haben auch richtig viele gesagt, Mensch, wir haben Rena auch schon, aber die ist jetzt nicht mehr da, ne? Nee, die macht den seriösen Teil von uns.
Genau, genau. Einer muss ja hier auch irgendwie Qualität ausstrahlen. Nein.
Ach, und das war riesig. Es hat so viel Spaß gemacht. Also Table Captain, du hast so zwei Tische, 10 Leute, ganz viele Gründer von einer Frau, die mega wunderhübsche Roboter Design zu Fashion Companies, zu einer, die Coaching-Events macht und gründet jetzt gerade, zu allen möglichen Menschen, die einfach gerade auf der Suche nach neuen Jobs sind oder Projekten, wo sie mitarbeiten können oder Feedback für ihre Pitches haben wollten oder wie sie Fundraising machen. Also es war ultra spannend und ganz viel positive Energie im Zelt.
Toll. Ja.
Und wenn du die echten Menschen nicht irgendwie im Zoom-Call, sondern vor Ort mit so einer Maß in der Hand und einer Brezel in der anderen wieder in Real Life triffst, das macht einfach so eine Freude.
Genau das war auch der Spirit of the Bits and Pretzels. Also ich war ja Sonntag da, bin auch gleich von morgens an da gewesen und es war rappelvoll, alle Gänge standen voll, die Leute stürzten auf einen zu. Also es war so richtig so voll rein ins Leben. Und dann war ich mit Ari Hingst, Fußball-Weltmeisterin, meiner Co-Gründerin, auf der Bühne. Ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, die ist so abgegangen auf der Bühne. Die hat so eine Locker-Room-Speech da gehalten auf der Bühne nach dem Motto, und wenn ihr uns sehen wollt, dann kommt nach Berlin. Und wenn wir in der ersten Liga sind, dann geht die Show hier eigentlich erst los und so. Und ich war so, wow, ja. Also,
und die ist ja auch so echt, finde ich.
Die ist so echt.
Also wie sie redet, auch die hat ja meist auch ein Trikot an.
Ja.
Einfach so generell als Standard-Look.
Absolut.
Siehst du, Also die hat ja so die ganze Zeit, die sprüht so sehr von diesem Fußballfeld. Ja, die ist die ganze Zeit auf dem Spielfeld.
Die ist die ganze Zeit auf dem Spielfeld, die hat diese Leidenschaft, die ist ja auch beim DFB Trainerin, also die weiß auch, wie du Menschen motivierst. Also das war eine Riesenfreude mit ihr. Und das Schönste war, was du eben auch gesagt hast, dieses auf echte Menschen treffen. Mich haben so viele Menschen angesprochen, sie würden unseren Podcast hören und sie würden jetzt zum FC Viktoria und sie wären bei deiner Akademie eingetragen und so. Und dann finde ich das einfach so schön, so Gesichter zu haben zu den Menschen. Oder auch die wir ausgewählt haben, die jetzt das Cover für unsere vierte Staffel macht, die stand auch plötzlich.
Die hatte auch getroffen.
Ja, so, also das war einfach mega nett. Und dann bin ich wieder zurückgedüst und zur Jury-Sitzung des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises. Da rede ich nachher mal drüber, weil das war wirklich beeindruckend. Und ansonsten, was mich noch so letzte Woche bewegt hat, und das wollte ich mal einmal teilen, weil du weißt ja, wie groß meine Leidenschaft für Politik ist und dass ich irgendwie denke, Mensch, warum gehen da nicht mal Leute aus der Gründerszene all in und so? Mhm. Und dann waren wir letzte Woche mit 30 Unternehmerinnen aus Bielefeld, die zu Besuch waren in Berlin, im Deutschen Bundestag und Verena Huberts, Gründerin von Kitchen Stories, die jetzt im Bundestag für die SPD sitzt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, hat uns empfangen und hat eine Stunde aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ist es als Unternehmerin jetzt in der Politik? Und ey, wir waren alle sprachlos. Die hat eine solche Power, die hat so einen Gestaltungswillen. Die macht auch jetzt Wahlkampf, obwohl gar kein Wahlkampf ist und stellt sich einfach in Trier im Park mit Eis, verteilt Eis und spricht mit den Menschen und sagt, sag mal, was bewegt euch gerade, was kann ich für euch tun und so. Also die versteht mega Demokratie einfach wieder so im ursprünglichsten Sinne des Wortes. Also das hat mich total glücklich gemacht, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, genau diese Menschen braucht das Land.
Total, und der kann man ja auch mal auf Instagram oder sowas
unbedingt, folgen, der müsst ihr
weil
folgen.
Einfach, genau, weil dann hast du das in deinem Feed drin und dann kriegst du so von der Seitenlinie quasi die ganze Zeit so ein bisschen Content reingespielt. Selbst wenn du nicht aktiv interessiert bist, bist du dann so ein bisschen passiv informiert zumindest.
So, also das war wieder mal so ein Note to myself aus, nicht aufhören, Menschen, die in die Politik gehen, dann auch so zu unterstützen und zu denen hinzulaufen und die zu fragen, wie man ihnen helfen kann, weil es einfach ein großes Geschenk ist. Und und jetzt ist das größte Geschenk für mich, dass mal Ende dieser Woche ein langes Wochenende ist. Wir fahren mit der ganzen Familie nach Rügen in unsere Ferienwohnung. Und ey Lea, ich habe einfach seit irgendwie 2 Wochen dieses Bild im Kopf, wie ich an einem leeren Strand stehe und mal nichts mache. Und das trägt mich jetzt hier gerade noch so bis zum Wochenende.
Die letzten Meter.
Genau, und das ist einfach wunderschön. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar für alles, was ich gerade erlebt habe und freue mich wahnsinnig drauf, dass mal Ruhe im Karton ist.
Deep Dive.
ins heutige Thema Boards steigen wir mal so ein bisschen mit der Definition ein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Aufsichtsrat, einem Beirat, einem Verwaltungsrat? Denn wir wollen irgendwie ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen hier. Also zuerst mal zum Beirat. Der ist meistens freiwillig. Das heißt, man kann ihn einrichten und der Vorteil liegt darin, dass man sich eben Expertise von externen Menschen, Unternehmern, Beratern reinholen kann, um den Vorstand, die Geschäftsführung besser zu machen. Der Aufsichtsrat hingegen ist ein Kontrollgremium bei Kapitalgesellschaften, der vorgeschrieben ist. Ja, also wenn du börsennotiert bist, brauchst du einen Aufsichtsrat. Und dann gibt es da eben auch die Mitarbeiter, die Arbeitnehmer sozusagen im Aufsichtsrat, die da auch repräsentiert sind. So, das heißt, das ist nicht nur ein Kontrollorgan, sondern gleichzeitig auch Berater des Vorstands. Aber das ist eben verpflichtend. So, und der Verwaltungsrat, der ist häufig eben auch bei nicht börsennotierten Unternehmen, der überwacht und berät das geschäftsführende Organ, also zum Beispiel den Vorstand.
Ja, und empirische Studien zeigen, dass zwischen 20% und 60% der deutschen Startups freiwillig Beiräte nutzen. Mhm. Also sie nutzen es mehr, wenn sie VC-Geld eingesammelt haben auch noch.
Unser heutiger Gast ist Thomas Vollmöller. Er war Berater bei McKinsey und promovierte an meiner Alma Mater der Universität St. Gallen. Es folgten Chefposten bei Tchibo und dem Schweizer Handelsunternehmen Valora. Und von 2012 bis 2020 war er der CEO von Xing und der erste Chef eines börsennotierten Konzerns, der ein Sabbatical machte. Seit Januar 2020 ist er Chairman of the Board bei dem Online-Reiseunternehmen eDreams, Odigeo. Thomas Vollmüller ist seit 2012 Verwaltungsratsmitglied der Konrad Electronic SE. Dort haben Lea und er sich kennengelernt. Und er ist seit 2015 im Aufsichtsrat der Ravensburger AG und seit April diesen Jahres im Aufsichtsrat von Haniel. Thomas lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Hamburg. Lieber Thomas, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Vielen Dank euch beiden. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und ich starte gleich mal mit dem rein, womit Verena geendet hat. Wir haben uns bei Konrad kennengelernt. Das war mein erstes Verwaltungsrat/Beiratsmandat. Und das haben wir gemeinsam 8 Jahre gemacht. Du bist immer noch da. Ist das jetzt so klassisch, sage ich mal, wie Boardjobs funktionieren, was wir da gemeinsam gemacht haben?
Ich weiß gar nicht, was klassisch ist. Ich glaube, es gibt nicht den einen Board oder das eine Board. Es ist ganz unterschiedlich, wo sich eine Firma befindet, was die Aufgaben bei einer Firma sind. In Summe würde ich sagen, ja, das war ein klassisches Board. Wir sind so ein typisches engagiertes, gestaltendes Board gewesen, was versucht, die Firma weiterzutreiben, ohne sich jetzt in die operativen Themen einzumischen. Ich glaube, dass die Art der Transformation, die wir da in den letzten 10 Jahren gemacht haben, hin von einem reinen B2C-Unternehmen zu einem fast reinen B2B-Unternehmen eher die Seltenheit ist. Also ich glaube, eine solche Transformation eines Geschäftsmodells habe ich auch draußen selten erlebt. Aber ansonsten waren wir von unserer Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, ein sehr normales Board, wenn es denn sowas gibt.
Genau, da vielleicht mal eingehakt, normales Board. Für viele, die zuhören, die sagen, ja, was ist denn ein normales Board? Also vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie viele Leute sind in so einem Board? Wie oft trifft man sich? Wie ist die Vorbereitung? Also ich selber bin bei uns im Familienunternehmen im Beirat und in einem mittelständischen Unternehmen in Bremen, Röhlig Logistics, und war ja im Aufsichtsrat der Comdirect. Und das unterscheidet sich ja schon je nachdem erstens, wie formalisiert so ein Board ist. Also ist das Unternehmen aktiennotiert und muss es einen solchen Aufsichtsrat haben, oder ist es eben in privater Hand und möchte einen solchen Beirat haben? Was aus deiner Erfahrung, Thomas, sind erstmal so die Grundzüge, die immer vorhanden sind? Und was ist dann vielleicht besonders?
Also wenn du ein Startup-Unternehmen bist, dann legst du am Anfang viel Wert auf Beratung, auf Sounding. Wenn du weiter bist und wenn du, ich sag mal, ein erwachsenes Unternehmen in Anführungsstrichen bist, dann geht es dann auch um Checks und Balances und Prozesse und alle möglichen Themen. Also die Aufgabenstellungen, die du hast, sind völlig unterschiedlich, je nachdem, wo sich das Unternehmen befindet. Und das entscheidet natürlich auch ein bisschen darüber, wie viele Committees hast du, wie oft trifft man sich, wie intensiv ist der Austausch. Wenn es denn wieder einen Durchschnitt gibt, würde ich sagen, treffen sich Boards 4-5 Mal im Jahr, ja. Haben typischerweise immer einen Strategietag dazwischen, wo man sich dann wirklich einen Tag lang rausnimmt und nur über Strategie redet. Und dazwischen gibt es dann immer noch mal virtuell irgendwelche Abstimmungen, Interviews und solche Themen. Ich würde mal sagen, das ist so der, der Normalfall.
Und wie lange bereitest du dich vor auf so ein Beiratsmeeting? Also was ist die Vorbereitung? Wie umfangreich ist die?
Jetzt gucke ich mal zu Lea. Lea,
Lea sollte nicht der Durchschnitt sein.
Ja. Vor allem Lea und ich kennen noch die Zeit, dass wir bei Konrad immer so 300 bis 400 Seiten bekommen haben.
Wahnsinn. Und Thomas, das war mein erstes Board, weißt du, ich dachte, das ist normal. Du hattest 300, 400 Seiten Vorbereitung und dann hattest du noch so Ordner voller Zahlen über die letzten 8 Jahre, die du auch alle hättest. Und ich dachte, der Anspruch ist, dass ich das alles gelesen habe. Das heißt, ich habe mich Wochen, ich meine, Verena, du weißt es noch, ich habe jedes Mal gesagt, um Gottes Willen, Konrad, Vorbereitung kommt wieder. Und dann habe ich mich eingeschlossen und
ja, und das will ich nochmal klarstellen. Also als ich gerade meinte, Lea darf nicht der Durchschnitt sein, wollte ich sagen, die hat sich so krass vorbereitet. Also ich sehe immer noch diese nächtlichen Bilder von ihr mit ihrer Brille auf der Nase, wo sie irgendwie auf Seite 240 war. Also das, Thomas, unterstelle ich dir jetzt mal, dass du das etwas pragmatischer angehst.
Nee, also erstmal hängt es davon ab, dass die Firmen das pragmatischer machen. Also ich habe immer die Regel rausgegeben, mehr als 100 Seiten rausgeben
lies
macht
nicht.
Keinen Sinn. Liest sowieso also außer Lea natürlich. aber 100 Seiten ist so eine Größenordnung für so ein volles Board-Meeting, wo ich sage, das macht Sinn. Da kann man dann auch sich nochmal einen Tag lang Zeit für nehmen, um die durchzuarbeiten, sich Fragen auszudenken. Aber das ist so das würde ich sagen, was ein guter Standard ist.
Jetzt haben wir gerade schon über Startups gesprochen. Und ich hatte ja bei Amorelli die spannende Erfahrung, dass ich erstmal einen Beirat hatte, der mir quasi aufoktroyiert wurde. Dann konnte ich den selber so ein bisschen mitbestellen und sagen, wer da eigentlich drin sein sollte noch. Und dann bin ich rausgegangen und selber in den Beirat gegangen. Also ich hatte sozusagen diese ganzen Phasen. Wenn du so, und Thomas, du hast ja schon auch mit Startups zu tun, auch als Business Angel Investor und so. Wenn du so an diese Unternehmerszene denkst, ab wann machen denn solche Gremien eigentlich Sinn? Und was findest du, sind so die größten Gewinne von solchen Gremien, wo wahrscheinlich viele in unserer Szene auch erstmal denken, oh Gott, Kontrolle, Einengung, ewige Sitzung, die man vorbereiten muss. Also sie verbinden das wahrscheinlich eher erstmal mit ganz viel Arbeit und weniger Output.
Also du kennst dich viel besser aus, Lea, als ich. Deswegen, also auch ich maße mir da kein allgemeines Urteil an. Ich weiß nur von den Unternehmen, wo ich investiert bin, diejenigen, die gut sind, die haben Board. Und die haben Beine. Also ich sage, eigentlich macht es ganz früh Sinn, sich Leute zu nehmen, sei es aus der Investorenschaft oder Leute aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis, die einem helfen, sich selber zu challengen. Mhm. Und Vorbereitungen, die man macht für diese Beiräte, sind ja meistens dazu da, auch sich selber zu organisieren, sich selber zu studieren, mal seine eigenen Gedanken zu fassen. Alleine das ist ein Mehrwert. Plus natürlich dann den Rat, den man von außen noch bekommt. Also ich erlebe diese Beiräte als extrem produktiv und auch gerade für die Geschäftsführer oder die Gründer sehr hilfreich. Von daher meine Antwort würde sagen, wenn man es sich leisten kann, würde ich es immer tun. Es macht einen immer besser.
Und das ist ja interessant, weil die öffentliche Wahrnehmung von Aufsichtsräten und Beiräten ist ja häufig eine kritisch-negative, ja, nach dem Motto, die kontrollieren da sehr formalistisch, natürlich gerade auf Aufsichtsräte bezogen, irgendwas, und am Ende kommt dann trotzdem Wirecard bei raus. So, und deswegen da mal nachgefragt, was ist deine Motivation, Beirat zu sein, Aufsichtsrat zu sein? Denn in der heutigen Zeit hat das natürlich auch viel mit Haftung zu tun, viel damit, dass man da nichts übersieht. Aber was ist sozusagen da drin für dich, wo du sagst, daran wachse ich oder das macht mir Spaß oder deswegen mache ich das sehr gerne?
Also ich mache es gerne einmal, weil ich die Aufgaben mag, weil ich bin in der netten Situation, wirklich das zu machen, was ich wirklich machen will. Also die Beiräte, die ich mache. Und ich habe ja auch noch so eine Beiratsfunktion bei der Mercator Stiftung. Also das sind Dinge, von denen ich wirklich innerlich sage, das bringt mir Spaß. Das sind Aufgaben, die cool sind. Firmen, die cool sind. Marken, die cool sind. Dinge, die wir machen, die cool sind. Das ist das eine. Und zum anderen, du triffst natürlich in diesen Boards auch meistens ziemlich gute Leute. Also das sind wirklich auch spannende Gespräche, gute Austausche und der Vorteil, sich nicht im Tagesgeschäft aufreiben zu müssen, sondern wirklich am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten zu dürfen, ist einfach, bringt Spaß, und das mit guten Leuten zu machen, ist toll. Und daraus ziehe ich meine Freude, meinen Spaß, und die Haftungsthemen lege ich dann mal ein bisschen zur Seite und hoffe, dass ich eine gute Governance-Abteilung habe, die sich darum kümmert.
Jetzt ist es ja so, dass vor ein paar Jahren die Quote in Aufsichtsräten eingeführt wurde, dass mindestens 30% Frauen in den formalen Aufsichtsräten sein müssen. Bei Beiräten gibt es diese Quote nicht, weil die ja auch häufig eben frei gewählt sind, dass man sie hat. Und wenn ich mir die Zahlen aus dem Mittelstand angucke, 6% der Führungskräfte oder der ganz oberen Etagen im Mittelstand sind weiblich, dann wirst du wahrscheinlich ja in Boards auch auf diese Herausforderung treffen, dass es schwerer ist, jüngere Menschen, Frauen, auch internationale Backgrounds, diverse Hintergründe in diese Boards zu bringen, dass das gar nicht so leicht ist. Tut sich da was? Wie gehst du das an, wenn du in einem Board sitzt, wo du das Gefühl hast, hier ist noch ein Ungleichgewicht? Also wie guckst du auf das Thema?
Also, ich glaube, die Zusammensetzung von Boards ist entscheidend. Es ist wahrscheinlich die Zusammensetzung sogar entscheidender als die Einzelpersonen, die dort sind. Und ich glaube deswegen, eine gute Struktur zu haben im Board ist extrem wichtig. Ich glaube, das Gender-Thema ist tatsächlich eins, weil ich glaube, es hilft so ein bisschen der Diskussionsform auch so ein bisschen linke gegen rechte Gehirnhälfte auszugleichen. Also deswegen ist das, glaube ich, wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass du Leute hast mit ganz unterschiedlichen Backgrounds, die sich mit Cyber und digital auskennen, andere, die dann eben aus dem Geschäft kommen oder aus den Märkten kommen. Also da gibt es auch natürlich keine allgemeingültige Antwort, aber jedes Board sollte so strukturiert sein, dass es für die Aufgabenstellung passt. Und ich glaube, Lea, du kennst das Thema von Konrad. Wir waren eben an dem Punkt, du bist eine klassische B2C-Frau und hast dort auch dein Herz. Und als die Firma dann zunehmend zu einer B2B-Firma war, hast du zu Recht gesagt, irgendwann kommt jetzt ein Moment, wo ich keinen Mehrwert leisten kann oder nicht mehr ausreichend Mehrwert leisten kann. Jetzt brauchen wir eigentlich jemand in diesem Board, der aus der B2B-Seite kommt und was wir ja dann auch uns in doppelter Form mit dem Tim Busse und der Tanja geholt haben. Und ich glaube, das ist genau die Art von Entscheidungen, die man treffen muss. Man muss eben sehen, wo steht die Firma, was braucht die Firma jetzt im Board. Und dann muss man sehr aktiv suchen danach.
Und ich finde, das ist auch ein spannendes Beispiel deswegen, weil ich hatte vorher so wahrgenommen, dass die meisten Boardmandate eigentlich gefühlt irgendwie nie auslaufen. Also die gehen ganz, ganz lange. Ich weiß nicht, wie es in Aufsichtsräten ist, sicherlich anders, aber in Beiräten gibt es ganz viele, die ganz lange dabei sind. Und ich hatte schon ganz viele Fragen so von außen. Lea, warum machst du das? Warum gehst du da sozusagen aktiv raus? Und ich dachte mir aber, ja, genau das, was du gesagt hast, ne? Die Firma geht einfach in eine andere Richtung. Also ich finde auch zu deinen Kriterien nochmal vorher, da selber die Sensibilität für zu entwickeln, wo man selber seine Stärken hat und leisten kann und wirklich den Impact hat und den Hebel entwickeln kann in so einem Board, finde ich total wichtig. Also es fällt dir einfach viel leichter. Du bist eh nicht so viel mit diesem Unternehmen zusammen. Du siehst die einmal im Vierteljahr und dazwischen in Calls. Es ist nicht so viel. Das heißt, du musst dich sowieso reinarbeiten und irgendwie wieder reinkommen. Und da fällt es einem natürlich ein bisschen leichter, wenn die Themen eh welche sind, wo man mit denen man sich beschäftigt und wo die eigenen Stärken liegen. Also das kann ich nochmal sagen, Richtung welche Boards ich mir so angucke und welche ich auch absage. Und dann habe ich zum Beispiel auch ganz viele Boards jetzt abgesagt, oder ganz viele, ja. Die Anfragen, die ich netterweise bekommen habe, habe ich abgesagt, ganz viel, weil ich halt mir Zeit schaffen wollte für die eigene Gründung wieder. Und das, Thomas, kriege ich ganz viel, vor allen Dingen von Frauen, die in erfolgreichen Positionen sind, irgendwie in der Wirtschaft oder im Startup-Unternehmen, die sagen, Lea, ich versuche hier alles zu geben gerade und so, ich habe nicht die Zeit, in Boards zu gehen oder ich nehme sie mir nicht. Wie siehst du das denn, wenn man noch so richtig operativ aktiv ist, ja, und voll im Saft und ganz viel gerade schaffen muss in seinen eigenen operativen Tätigkeiten. Findest du, ist es trotzdem sinnvoll und wert, in Boards zu gehen in diesen Phasen?
Also ich finde, es ist immer richtig, auch wenn man ganz tief in der Operations steckt, sich zumindest mal ein Board Seat zu nehmen. Aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist immer ganz gut, mal über den Tellerrand zu gucken und woanders drauf zu gucken, wie machen das eigentlich andere. Also gerade wenn man selber Gründer ist, mal zu sehen, wie machen das eigentlich andere Gründer. Also mal ein bisschen diesen Blick nach außen zu haben. Mhm. Und das kann man eigentlich auf jeder Stufe machen. Und zum anderen ist es wichtig, mal ein Boardseat zu haben, weil wenn man später mal mehr haben möchte, ist der erste relativ wichtig.
Total.
Ich habe das ja damals selber, Konrad war mein erster, wie für dich auch. Und ich glaube, es war am Ende der Beginn einer längeren Kette von Anfragen, weil man lernt dann, wie Boards funktionieren, man wird angefragt und das funktioniert. Also deswegen, ich würde jedem empfehlen, der es irgendwie hinkriegt, einen Boardseat zu machen. Der sollte allerdings passen. Du bist ganz genau recht, was du gerade gesagt hast. Es muss natürlich zu den eigenen Fähigkeiten und den eigenen Interessen passen.
Jetzt sagst du, wenn du was empfehlen könntest, dann so ein Boardseat zu machen. Da werden jetzt viele sagen, wie schön, aber wie komme ich denn da ran? Ja, wen soll ich da fragen? Wie bringe ich mich da auf den Radar? Wer sucht nach mir? Und die Frage kriege ich viel. Gibt es Netzwerke, in die man früh reingehen kann und so? Und es ist ja nicht so einfach, müssen wir ehrlich sein, dass man so am Reißbrett entwerfen kann, ich würde jetzt gerne mal ein Boardseat haben und dann gibt es da einen klar definierten Weg hin. Wenn du jetzt auf Menschen vielleicht auch unter 30 oder bis Mitte 30 guckst, die eben jetzt so irgendwie sich warm laufen wollen für ihr erstes Beiratsmandat, dann vielleicht auch nicht gleich bei einem riesengroßen Unternehmen. Wie würdest du es angehen, beziehungsweise welche Rolle spielen Headhunter, Netzwerke, sonstige Vereinigungen, um sich da in Position zu bringen?
Also in meinem Fall kann ich sagen, von den 5 Mandaten, die ich jetzt habe, habe ich 3 über Netzwerke und 2 über Personalberater bekommen. Also die beiden über Personalberater völlig unprompted, also ich war weder bei denen auf der Liste, sondern die haben mich gesucht, gefunden. Und die 3 Netzwerke waren einfach so Netzwerke, die ich über die Jahre aufgebaut habe. Also am Ende werden die Leute irgendwann auf einen aufmerksam und dann kommt irgendwann mal eine Situation, wo sie sagen, komm, mit dir wollte ich immer mal sprechen und du kannst doch das und das und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das ist wie im Leben, muss dann irgendwann mal der richtige Match da sein. Ob man das wirklich beschleunigen kann, weiß ich nicht. Also Netzwerke helfen, sich auf Listen von Personalberatern zu setzen. Meine Erfahrung ist, das funktioniert nicht. Die suchen, dann suchen die von sich aus und dann werden sie auf einen aufmerksam. Also von daher, wenn es eine Empfehlung gibt, dann wahrscheinlich tatsächlich sehr systematisch Netzwerke pflegen. Auch immer mal wieder darzustellen, was man kann. Also ihr beiden seid ja die großen Social-Media-Experten. Also euch muss ich da nichts erzählen. Ich bin ja bei dem Thema eher ein bisschen zurückhaltend. Aber natürlich sich auch mal darzustellen, zu sagen, was kann ich eigentlich in seinem Umfeld, ist, glaube ich, was immer hilft.
Und da vielleicht noch einmal rein, weil was mir passiert ist damals, als ich bei der Comdirect in den Aufsichtsrat kam, war, dass ich angefragt wurde für eine Rede in einem sehr kleinen Kreis. Die war auch nicht bezahlt, also das war wirklich so eine kurzfristige Anfrage. Und aus irgendeinem Bauchgefühl, als ich gehört habe, wer da so am Tisch sitzt, habe ich gesagt, mache ich. Und dann bin ich hingefahren, habe über Bildung gesprochen und einen Tag später kommt der Anruf damals von der Commerzbank aus, sie hätten gerade einen laufenden Prozess für die Comdirect für einen Aufsichtsrat, der Platz, der frei ist. Und gestern Abend hätte mich jemand gehört, der hätte ihn heute angerufen und gesagt, die musst du auch noch auf die Liste nehmen. So, und das ist so ein bisschen das, was Lea ja auch immer sagt, mit auch mal Ja zu Sachen sagen und zu gucken. Also dieses Hell Yes, wenn du das Gefühl hast, das passt, sich da rauszuwagen, sich zu zeigen und gar nicht immer zu wissen, was draus wird. Weil hätte ich diese Rede nicht gehalten, wäre ich nicht im Aufsichtsrat der Comdirect gewesen.
Total, man muss seine quasi Chancen vergrößern und ich sage immer den Funnel aufmachen, ja, das ist de facto wie im Dating, du musst einfach viele Leute treffen und das ist auch eine Art von Dating, du musst Menschen treffen und denen das überhaupt vermitteln können und ich hatte eine völlig wilde Geschichte, ich mache eine zusätzliche Rolle Ende des Jahres, das kann ich noch nicht sagen, aber freue ich mich unfassbar drauf. Und das ist wirklich eine große Sache für mich und die kam durch so einen skurrilen Weg und den muss ich kurz mal erzählen, weil das war absurd. Also ich habe einen Artikel geschrieben auf LinkedIn über verletzliches Führen. So, daraufhin schreibt mir ein Personalberater, aber total persönlich und sagt, er hätte darüber auch gerade viel gelesen und nachgedacht und so weiter. Und er fände den Artikel super, er ist irgendwie nächste Woche in Berlin, ob wir darüber mal sprechen können. Ich dachte mir, mein Kalender ist komplett voll, aber das Thema finde ich einfach toll und so. Okay, fein, warum nicht? Haben wir uns zum Kaffee getroffen, glaube ich, 2 Stunden über verletzliches Führen geredet und tschüss gesagt, das war's auch. So, und dann kam irgendwie 3 Wochen später ein Anruf von ihm. Ich wusste auch, kannte die Nummer gar nicht mehr und so. Also es war wirklich einfach nur ein Gespräch über verletzliches Führen, war ein LinkedIn-Artikel, ja, also völlig random. Und dann sagt er, du, ich habe da gerade mit XY gesprochen und die suchen gerade in der und der Rolle jemand Neues und so. Und irgendwie dachte ich, also die bräuchten eigentlich auch mehr Verletzlichkeit in der Führung. Und vielleicht macht das Sinn, mal mit denen zu sprechen. Da habe ich da einen riesen Interviewprozess gemacht. Und in der Tat werde ich diese Rolle bekommen. Und das war so, also da habe ich echt gerade Wahnsinn. Und das ist ja das, was Thomas, du auch gerade gesagt hast. Ja, also einfach sich auch rauszuwagen mit seinen Themen. Ich weiß, für uns in Deutschland ist das immer noch ganz stark behaftet und sehr bewertet und so. Aber sich rauszuwagen und zu zeigen, das bin ich, dafür stehe ich, damit setze ich mich auseinander, das will ich in die Welt bringen, dann schaffst du eine Plattform, wo Menschen überhaupt die Chance haben, anzudocken und dich zu sehen und dich dann auch auf solche Sachen anzusprechen. Und ich muss schon noch einen Punkt sagen, mir, also ich rede schon, ich sage ganz vielen Frauen vor allen Dingen, ihr müsst es schon auch sagen. Also in meinem Umfeld sage ich denen, ihr müsst mir einmal sagen, dass ihr was sucht, dass ihr dafür offen seid, weil dann habe ich euch im Kopf bei der nächsten Sache. Und Verena, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, wenn ich selber was nicht mache oder aber denke, das ist toll, ich sage nie einfach so ab. Ich sage immer, ich kann leider nicht oder es passt nicht in mein Profil, aber mir sind die folgenden drei Menschen in den Kopf gekommen. Und das sind vor allen Dingen Frauen, weil wir da einfach noch ein bisschen mehr tun müssen. Und das hat schon zu echt einigen Beiratsvermittlungen geführt, ja. Das heißt, man kann schon im Kleinen auch was machen, indem man einfach ein bisschen offener sagt, übrigens, nächstes Mal hab mich doch im Kopf, da und dafür stehe ich.
Ja, finde ich also absolut richtig. Ich glaube, also Netzwerke, sich zu positionieren, mit Themen zu positionieren, sichtbar zu sein, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe ein kleines Aber an der Stelle. Also ich erlebe immer mal wieder auch Leute, die ihre Boardposition zur Machtausweitung nutzen oder zum Ego-Shooten benutzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn du Beirat bist, Verwaltungsrat bist, Aufsichtsrat bist, dann ist eine ganz große Voraussetzung, sich auch zurücknehmen zu können. Es gibt diesen Satz NIFO, Noses in, Fingers out. Also eben nicht bei allen Themen mitmachen zu wollen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass Leute in den Board sitzen, die in der Lage sind, Team zu spielen, gemeinsam zu arbeiten, auch mit der Geschäftsführung zusammenzuarbeiten. Und zumindest mal in den normalen Boards, in diesen gestaltenden, engagierten Boards. Wir reden jetzt nicht über irgendwelche transformatorischen Boards, sondern in diesen Fällen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also Leuten, das, also Boardsitze als Ersatz für eigene Macht, für eigenen Machthunger zu nutzen, davor warne ich. Das geht meistens schief für beide Seiten.
Das stimmt, aber da würde ich jetzt ein Aber einschieben. Aus meiner Sicht sitzen ganz schön viele Ego-Shooter als Vorsitzende in diesen Aufsichtsräten. Mhm. Also ich habe ein absolutes Negativerlebnis dieses Jahr gehabt eines börsennotierten Unternehmens, die auf der Suche sind. Und dann hieß es, da wird dich der Aufsichtsratsvorsitzende anrufen und so. Und dann rief der an und beginnt das Telefonat mit: Guten Tag, Frau Pauster. Ja, dann erzählen Sie mir mal, wer sind Sie, was machen Sie? Und dann dachte ich so, wenn ich jetzt Joe Käser von Siemens wäre oder wenn ich Christian Sewing von der Deutschen Bank, dann würde der niemals das Gespräch beginnen, wer sind Sie und was machen Sie? Weil ganz ehrlich, du suchst ja mich, du hast ja dich irgendwie schon dafür entschieden, mit mir zu sprechen. Dann wäre meine Erwartung, dass du zumindest mal einmal überlegt hast, warum und wer ich bin. Und da dachte ich so, wenn solche Menschen Boards führen, und das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber du hast eben auch schon noch sehr viel alte Welt in den Boards, wo es einfach ist, ich bin hier seit 20 Jahren, ich bin der Wichtigste am Tisch, ich entscheide, wen ich dazu hole und da sind eher die Ego-Shooter die schon da sind.
Verstehe ich, aber es ist ja kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe.
Das ist es absolut nicht.
Das ist eine Bestätigung, weil ich genau das meine. Ja. Also ich glaube, Boards müssen sehr viel teamfähiger werden und müssen sehr viel kooperativer werden, als sie es in der Vergangenheit waren. Ich kenne das auch. Also ich habe auch die Situation gehabt. Mittlerweile entwickeln sich die Boards alle hin zu sehr viel vernünftigeren, ich würde jetzt sagen, zu New Workigeren Geschäftsführersituationen oder Vorstandssituationen. Und das ist auch gut so. Weil ich glaube, die Zeit dieser Ego-Shooter ist vorbei, weil, wie gesagt, am Ende muss der Vorstand die Firma leiten und nicht der Chairman und nicht der Aufsichtsrat.
Ich möchte nur noch einmal Noses in, Fingers out. Das möchte ich noch mal einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das kannte ich nicht. Nie vor. Ja, das ist so geil. Sei neugierig, aber lass die Hände weg und lass die machen und fusch den da nicht die ganze Zeit rein. Also, I love it.
Und ich finde, wenn man da mal drüber nachdenkt, so was ist das Schwierigste, wenn man so ganz am Anfang die erste Board-Position hatte? Das würde mich auch interessieren, Thomas, was das für dich war. Also, was waren so die größten Sachen, die du lernen musstest, quasi in Boards versus in operativen Tätigkeiten? Bei mir ist es genau dieser Punkt. Also, sich operativ da rauszuhalten, ich muss mir da wirklich die Zunge kaputt beißen. Also es ist so, so schwer und ich verstehe 100% und bin komplett bei dir, warum das so wichtig ist, weil du bist nicht da, es ist nicht dein operatives Unternehmen, du bist nicht on the ground, deswegen kannst du es auch nicht lösen und sollst du auch nicht. Und trotzdem, also am Anfang war das, da habe ich locker 2 Jahre gebraucht, um mich damit überhaupt abzufinden, dass das so ist. Ja, aber was war für dich schwer?
Ja, ich glaube, es ist für jeden schwer. Also wenn du aus einer Managementrolle kommst und in eine Boardrolle kommst, dich zurückzunehmen und zu sagen, pass auf, die Leute, die dort arbeiten, die arbeiten nicht für den Aufsichtsrat. Die arbeiten für die Firma, für den Purpose, die arbeiten vielleicht für den Vorstand, aber ganz sicher nicht für den Aufsichtsrat. Ja, nee. Du bist dabei zu gucken, zu sehen, Fragen zu beantworten, Impulse zu setzen, natürlich auch in bestimmten Zeiten zu überwachen, aber das ist deine Aufgabe. Mhm. Und deswegen habe ich vorhin schon gesagt, also du arbeitest nicht im Unternehmen, du arbeitest maximal am Unternehmen und eigentlich auch nur, wenn wir ehrlich sind, an den Rahmenbedingungen des Unternehmens. Und das ist spannend.
Thomas, eine Beobachtung, die ich bei allen meinen Beiräten, Aufsichtsratspositionen gemacht habe, ist, weil man in der Rolle des, wir kontrollieren den Vorstand, wir irgendwie halten ihn auf Kurs, wir stellen schlaue Fragen, ist, dass es sehr viel, sagen wir mal, negative Fragen sind. Ich habe mal hier noch eine Nachfrage, also diese Kurve gefällt mir aber gar nicht, also diese Entwicklung geht aber leider gar nicht in die Richtung und so, versus, wow, toll, was Sie da die letzten 12 Monate geleistet haben. Also in einem Board denke ich immer so, Leute, wann kommt der Punkt, wo irgendwer hier mal sagt, sag mal, ist ja großartig. Ja. So, und irgendwie denken immer alle, nee, das können wir ja nicht sagen. Wir dürfen hier kein Fanclub sein. Wir müssen ja so. Und da würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst.
Ja, das ist eine wunderschöne Beobachtung und geht zurück auf das, was wir vorhin gesagt haben. Das ist eigentlich suchst du einen anderen Typus Verwaltungsrat und Aufsichtsrat heute. Ja, also auch die, die immer der Meinung sind, die müssen die Fehler finden und sie müssen sind eigentlich die, die es gerne selber machen wollen. So, und auch da gilt das Gleiche. Ja, du musst in der Lage sein, von draußen drauf zu gucken und sagen, was funktioniert gut und das empowern und sagen, weitermachen an der Stelle, seid ihr auf dem richtigen Weg, finden wir super. Auf dem Thema, guckt mal bitte dahin, da haben wir das Gefühl, sind die Marginal Profits noch nicht da, wo sie sein sollten. Also ich glaube, genau diese Balance zu fahren als in der Steuerung ist unglaublich wichtig. Und je wichtiger sich Leute nehmen persönlich und der Meinung sind die Oberschlauberger, und auch die, wie gesagt, kennen wir beide, Verena, oder das hilft nicht, das hilft niemandem. Ja, am Ende brauchst du auch ein Vertrauensverhältnis mit deiner Geschäftsführung und deinem Vorstand. Und das baust du nicht auf, indem du ständig kritisierst und indem du ständig reinfuscht in die Themen.
Ich finde ja, die Schlimmsten sind die, die wirklich so Seite 212 in der Fußnote so und so, habe ich die Studie nochmal gelesen, aber da stand die Zahl doch ein bisschen anders und so. Und dann denke ich mir so, wirklich, das ist gerade nicht Fokusthema, es ist nicht das, worüber wir reden müssten. Es ist eigentlich nur, ich zeige dir, dass ich mich damit nochmal tiefer beschäftigt habe als alle anderen. Und das sind genauso Ego-Shooter, die das dann auf einem anderen Weg zeigen, wo du auch denkst so, sorry, es bringt hier keinen voran gerade.
Falsches Forum.
Also, ja. Voll, komplett falsches Forum. Und wir wollen alle an den großen Hebeln arbeiten und nicht an den Fußnoten. So.
Und ich glaube, da, und das wäre so das Learning aus heute, ist, diese positiven Geschichten zu erzählen. Wo hat Transformation geklappt? Wo hat man einfach auch aus dem Aufsichtsrat, aus dem Beirat heraus positive Dinge bewirken können? Wie gehen Vorstand und Aufsichtsrat oder Geschäftsführung und Beirat Hand in Hand? Wie ist das kein Gegeneinander? Die Geschichten werden zu wenig erzählt. Und deswegen ist die Wirtschaftspresse eben immer eher voll von den Beispielen, wo irgendwas schiefgegangen ist. Und deswegen, wenn das hoffentlich heute zu einer Sache beigetragen hat, dann, dass du eben auch in Boards sehr viel Spaß haben kannst, dass du tolle Leute treffen kannst, dass du das Unternehmen voranbringen kannst. Und ja, und das Erfolg geschieht, der hoffentlich sehr lange bleibt und der in eurem Fall, glaube ich, zumindest auch die Basis ist für, dass ihr ein Leben lang euch anruft und um Rat bittet. Also Thomas, deswegen vielen, vielen Dank für deine tollen Insights. War super spannend und sehr toll, dass du da warst.
Freut mich, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
Danke.
Was habe ich gelernt? Ja, Lea, ich war ja diese Woche endlich bei der Jury-Sitzung des Wirtschaftsbuchpreises und
Das ganze Lesen hat sich gelohnt.
Ne, das, aber erstmal fällt mir eine riesengroße Last von den Schultern, weil es nicht mehr dieses Gefühl ist, wenn mal irgendwo ein Platz im Tag frei ist, dann wird der mit irgendeinem Wirtschaftsbuch gefüllt. Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe mal wieder so ein bisschen Freiheit, in die Luft zu gucken und einen Kaffee zu trinken, ohne dabei zu lesen. Ja, also viel Druck von meinen Schultern. Aber es hat natürlich auch sau viel Spaß gemacht und deswegen habe ich es ja auch gemacht. Und ich habe nicht nur aus den Büchern, die ich gelesen habe, super viel gelernt, gebe ich dir mal gleich 2-3 Beispiele, sondern auch aus der Diskussion in dieser Jury-Sitzung, weil Das war ja das erste Mal, dass ich dabei war. Die anderen sind da schon sehr lange dabei. Ich wusste ja gar nicht, liege ich jetzt mit meinen drei Favoriten total off? Ja, also komme ich jetzt dabei? Du musstest am Anfang anonym deinen Platz 1, 2 und 3 abgeben, damit erstmal so ein Stimmungsbild entsteht.
Damit man sich noch nicht beeinflusst hat.
Genau, damit nicht der Erste das Wort ergreift und sagt, ich finde XY toll und dann traut sich keiner mehr zu sagen, ich nicht. So, das war schon mal mega und da habe ich dann gesehen, okay, ich bin schon mal sozusagen anders genug, als dass es einen Wert hat, dass ich dabei bin, aber ähnlich genug, dass ich jetzt nicht völlig irgendwie aus dem Raster falle. Also das war schön und dann war die Diskussion echt spannend, weil da sind ja Bücher dabei von AI 2041, ein totales Science-Fiction-Tech-Buch bis hin zu die Mutter aller Erfindungen, wo es darum geht, dass gewisse Erfindungen super lange gebraucht haben, um durchzukommen, weil sie entweder von Frauen erfunden waren oder Frauen geholfen hätten, die aber noch nicht genug Stimme hatten. Also ich gebe dir ein Beispiel, der Rollkoffer. Da gab es eigentlich das Patent.
Mega-Erfindung.
Es gibt heute keinen einzigen Koffer mehr ohne Rollen. Er ist aber eigentlich 50 Jahre später erst erfunden worden, als es hätte sein können, weil es männlich war, Koffer zu tragen. Und weil es gentleman-mäßig war, einen Koffer zu tragen. Und deswegen gab es irgendwie gar keinen gesellschaftlichen Impuls aus, es wäre ja toll, wenn wir diese Koffer nicht mehr tragen müssten.
Crazy.
So, also super spannendes Buch, aber natürlich ganz anders als AI.
Und erzähl mal einmal noch kurz, Verena, wie lange habt ihr diese Bücher denn diskutiert? Wie lange sitzt man dann da so?
Also die Sitzung war 2 Stunden, es waren 10 Bücher. Ich würde wahrscheinlich so sagen, 10 Minuten pro Buch und dann noch so ein bisschen am Ende allgemeine Abstimmung. Aber du hast auch die Cum-Ex-Affäre dabei gehabt, das liest sich wie so ein Krimi. Dann die Arbeiterlosigkeit von Sebastian Detmers, wieder sehr real, sehr jetzt unser Problem beschreibend. So, also ich habe die Diskussion geliebt, weil zum Teil habe ich eine Wortmeldung gemacht und dann hat jemand anders gesagt, ich sehe es genau andersrum. Und das war aber so cool, weil ich gedacht habe, kannst du auch, aber ich sehe es genau andersrum. So, also deswegen ist es einfach mein größtes Glück, dass ich jetzt diesen Buchclub dank dir habe, weil ich wirklich das Gefühl hatte, so eine Jury-Sitzung, die hätte ich gerne alle paar Wochen, wo ich einfach mit anderen Büchern diskutiere und wir uns da ordentlich reiben und sagen, ja, so, warum bin ich jetzt für dieses Buch und du für das andere? Und ich hatte mir so ein paar Kriterien zurechtgelegt für mich selber aus, wie bewerte ich das denn jetzt?
Klar.
Weil du vergleichst ja zum Teil auch Äpfel mit Birnen, weil die Bücher so unterschiedlich sind. Und da habe ich eben für mich Relevanz für die Zukunft der Wirtschaft. Also hat das irgendeine Bewandtnis gerade? Ist es neu? Also lese ich es und denke so, geil, habe ich echt noch nicht
neuer
so gelesen.
Neue Insight, neues Learning, neue Geschichte.
So, ist es umsetzungsorientiert? Also kann man jetzt irgendwie ins Handeln kommen oder ist es einfach nur good to know? Und kann das Buch wirklich was bewegen, aka würde ich es verschenken? Ja, also so. Und das war eigentlich...
ist ja ein guter Gradmesser.
Genau, weil du dann so ein bisschen das Gefühl hast, okay, ist ein nettes Buch, aber würde ich niemals dir empfehlen oder würde ich dir sofort irgendwie überreichen? Ja, so. Und auf jeden Fall haben wir jetzt einen Gewinner.
Ach, cool. Und wann wird der veröffentlicht?
Also das Gewinnerbuch wird veröffentlicht am 21. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Und dann gibt es auch noch einen Publikumspreis dieses Jahr. Also da gibt es dann auch noch ein zweites Buch, was dann noch keiner weiß und was auch noch einen Preis kriegt. Also auch wenn ich mich rar gemacht habe und gesagt habe, ich mache diese Jury jetzt mal ein Jahr und dann entscheide ich wieder neu, befürchte ich, ich werde nächstes Jahr wieder Ja sagen, weil ich einfach jetzt aufgepumpt bin mit neuen Gedanken und ich kann mich sozusagen gar nicht genug freuen, dass ich die jetzt bald in meinem Buchclub dann mit allen teilen kann.
Meine Frage an.
Hallo Verena, hallo Lea, hier spricht Laura. Ich habe gerade am Strand auf Kreta ein paar eurer Podcast-Folgen gehört und habe mir die Frage gestellt, was ihr eigentlich zum Thema Jobsharing sagt und ob ihr noch Ideen habt für andere Arbeitsmodelle. Da würde mich mal sehr eure Meinung interessieren. Bis dann. Danke. Ciao.
Ja, also flexibles Arbeiten ist, glaube ich, gar nicht mehr zu diskutieren. Ist ein Muss und ist nur die Frage, wie genau und wie schnell. Ja, also die Ausgestaltung ist eine Frage. Dieses Thema Jobsharing finde ich unfassbar spannend. Da haben wir ja auch Beispiele in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die das nutzen. Und ich muss schon sagen, ich glaube fast, dass eine Co-Founder-Beziehung auch eine Art Jobsharing ist. Natürlich machen es aber beide Vollzeit, klar. Aber du hast den gleichen Job, mehr oder weniger. Du hast das gleiche Ziel und du musst dich auch laufend irgendwie abstimmen. Und deswegen erstmal glaube ich total an Jobsharing. Ich glaube, dass das was ist, was wir viel zu wenig nutzen als Gesellschaft. Weil es ein bisschen ruckeliger ist, glaube ich, das so einzusetzen. Also, was braucht es meiner Meinung nach? Du brauchst relativ viele Absprachen und eine super gute Kommunikation zwischen den beiden, die den Job teilen. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene Jobsharing-Modelle. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, quasi eine Vollzeitposition wird Hälfte von zwei Personen ausgefüllt. Mhm. So als Beispiel. Du brauchst also extrem viel Absprachen, gute Kommunikation. Du brauchst, glaube ich, ähnliche Karriereambitionen und Anspruch an deine Arbeit, weil sonst bist du immer unzufrieden mit der Arbeit des anderen zum Beispiel oder mit der Schnelligkeit oder was auch immer. Mhm. Und du brauchst schon so ähnliche Arbeitsweisen und Routinen im Sinne von, wenn ich Notion nutze und du aber die ganze Zeit Offline-Papier beschreibst, dann werden wir echt Schwierigkeiten haben, zusammenzukommen. Und natürlich eine Organisation, die damit auch klarkommt. Ja. Du brauchst halt schon eine Organisation, die es akzeptiert, dass es da zwei Chefs gibt, dass die sich miteinander austauschen, dass es ein Hin und Her gibt und so. Aber ich glaube total, dass Menschen darauf Lust haben. Wir haben bei Amorelie das schon öfter versucht, mal zu fördern. Und da wurde es leider auch noch nicht angenommen. Das ist ja wieder so mein Plädoyer dafür, dass wir neue Dinge auch einfach annehmen müssen dann als Gesellschaft, sonst bringt es leider auch nichts. Du musst halt auch irgendwie diese Dinge ausprobieren und ins Laufen bekommen. Und ich glaube, sie laufen deswegen noch nicht, weil das, was ich vorher beschrieben habe, es ist halt gar nicht so leicht, diesen Jobsharing-Partner zu finden, bei dem diese Kriterien gut miteinander passen.
Total. Und es ist auch nicht so leicht aus Unternehmenssicht. Also du hast ja mehr als ein Gehalt. Weil, sagen wir mal, beide arbeiten 30 Stunden und das wäre sonst ein Job gewesen, den jemand in 60 Stunden gemacht hätte. Aber das ist ja genau die Idee, dass 60 Stunden halt nicht familienkompatibel oder irgendwas ist. Aber ich bin genau deiner Meinung, Jobsharing ist eigentlich der Weg oder der Schlüssel zu ganz vielem. Weil es gibt Jobs, und ich habe ja eben von Verena Huberts aus dem Bundestag erzählt, die arbeitet 80 Stunden. So, hab mal bei 80 Stunden Familie, hab mal bei 80 Stunden einen kranken Vater, hab mal bei 80 Stunden noch Lust auf irgendwas anderes in deinem Leben, ja? Ist schwierig. So, das heißt, du hast Jobs, das gilt auch in der Medizin, das gilt im Sport, Trainer. Trainer stehen jedes Wochenende beim Spiel auf dem Platz, auswärts, Heimspiel.
Überhaupt nicht familienkompatibel.
Null. Auch nicht lebenskompatibel, aber da gilt eben auch noch dieses Diktat, der Trainer, kannst doch nicht den Trainer klonen, kannst doch kein Jobsharing machen, der ist doch das Alpha-Tier oder die Alpha-Frau. Und ich glaube, dass so Franzi Kühne und Bontam, die das bei Edding machen, als Chief Digital Officer teilen die sich ja da den Job. Oder beim Dussmann Kulturkaufhaus hier in Berlin habe ich einmal die Marketingchefin und die Marketingchefin getroffen, die sich diesen Job geteilt haben. Ich glaube, wenn du die dann so in freier Wildbahn erlebst, dann genau, was du beschreibst, kannst du dir dann abgucken im Sinne von, was funktioniert, wo mussten die sich zusammenruckeln, wie hat das Unternehmen darauf reagiert, dass du auch nicht immer nur zu einem oder zum anderen läufst, weil du denkst, der oder die versteht das viel besser und dann wird der andere immer so ein bisschen rausgedrängt. So, und deswegen wäre irgendwie meine Hoffnung, dass sich Unternehmen so eine selbstverpflichtende Zahl an Jobsharing-Experimenten geben und sagen, einmal auf Führungsebene, einmal auf Abteilungsleiterebene, einmal auf normaler Mitarbeiterebene wollen wir x Experimente jetzt pro Jahr starten, mit dem Ziel, aus denen wirklich zu lernen, wie dann das finale Modell am besten aussehen kann. Weil anders am Reißbrett wirst du dieses Modell nicht entwickeln können, sondern du musst es in der Realität verproben und dann iterieren und optimieren. Ja. So. Und ich, aus meiner Sicht, ist das die Zukunft, weil du dann einfach endlich Frauen und Männer in Führungspositionen, in anspruchsvollen Positionen haben kannst, ohne dass es heißt, ja, dafür brauchen wir dich aber 50 Stunden die Woche, sonst geht's nicht.
So, ich verabschiede mich jetzt wieder und düse ins nächste Zelt zurück. Yay! Und ich bin ganz stolz auf mich, Verena, dass ich das trotzdem hier durchziehe. Mich haben alle für verrückt erklärt vorhin, als ich meinte, ich gehe jetzt ins Büro, nehme einen Podcast auf und dann komme ich wieder.
Es ist auch verrückt, also, aber das haben wir unseren Zuhörer und Zuhörern.
Signed up for.
Ja, that's what we signed up for, dass ihr hier jede Woche Aktuelles von uns kriegt. Aber nein, ich bin sehr beeindruckt. Also ich hätte wie so ein Schluck Wasser in der Kurve gehangen.
Also ich freue mich auch und genau. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, wenn ihr uns mal wieder spannende Fragen schickt. Weil wir hatten jetzt einen kleinen Dip. Ja, ihr habt am Anfang unfassbar viel geschickt. Dann haben wir es, glaube ich, nicht mehr so promoted, dass wir diese WhatsApp-Nummer haben. Und wir freuen uns aber irre doll, weil einfach eure Fragen sind spannender als die, die wir uns selber ausdenken. Deswegen schickt uns die per WhatsApp. Die ist in den Shownotes. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Alfred Herrhausen. Man muss das, was man denkt, auch sagen. Man muss das, was man sagt, auch tun. Und man muss das, was man tut, dann auch sein.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.